Herzlich willkommen zurück zu Frings fragt, dem gemeinsamen Podcast von domradio.de und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Mein Name ist Marc Frings, ich bin der ZDK-Generalsekretär und wir befinden uns bereits in der Da Capo-Phase des Katholikentags, den wir im vergangenen Monat in Würzburg gefeiert haben. Kurz davor war ich eigentlich verabredet mit einem Mann, der dann aber zu einer namentlichen Abstimmung musste im Bundestag. Jetzt freue ich mich, dass wir den Termin nachholen können. Vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Gregor Gysi.
Ja, ich danke Ihnen ebenfalls für das Gespräch. Habe ich ja selten gemacht mit dem ZK der Katholiken. Es wurde aber höchste Zeit.
Jetzt ist es soweit. Herr Gysi, Sie sind der Alterspräsident des Deutschen Bundestages. Wir wollen reden über eine Welt in Unordnung, aber natürlich auch über Ihr politisches, über Ihr gesellschaftliches Engagement. Sie sind ja ein Profi in diversen Interviewformaten. Sind Sie jetzt heute lieber der selber die Fragen stellt oder der sie weiterhin gestellt bekommt?
Beides. Mit folgendem Unterschied: Wenn ich die Fragen stelle, muss ich mich vorbereiten. Wenn mir Fragen gestellt werden, muss ich mich nicht vorbereiten. Das Zweite ist etwas bequemer als das Erste. Aber ich mag das auch, als Moderator aufzutreten.
Ja, Sie hatten, glaube ich, auch diverse Formate hier auf den Berliner Bühnen beim Theater. Ich habe Sie beim Deutschen Theater mal gesehen vor, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren ist es her. Mittlerweile sind Sie ja, glaube ich, auch im digitalen Bereich viel aktiver. Ich will tatsächlich, ich habe es am Anfang gesagt, nochmal auf unseren Ursprungstermin zurückkommen. Wir waren verabredet, am 8. Mai dieses Gespräch zu führen. Ein besonderes Datum, da schauen wir jährlich zurück auf das Ende des Zweiten Weltkrieges. Ein in diesen Tagen durchaus komplexes Unterfangen. Die Ukraine wehrt sich seit über 4 Jahren mittlerweile gegen den russischen Angriffskrieg. Wie ist das bei Ihnen in Ihrer politischen Arbeit? Schauen Sie im Moment mehr auf Krieg oder mehr auf Frieden?
Im Augenblick muss ich mehr auf Krieg schauen, weil ja überall auf der Welt Kriegsschauplätze herrschen, das Völkerrecht verletzt wird. Und zwar von allen starken Staaten verletzt wird. Und das zieht mich insofern im Bann, weil es beweist, welche Veränderungen dadurch eingetreten sind, dass der Kalte Krieg zu Ende ist. Nicht, dass ich ihn wieder haben will, aber da war die Welt etwas stabiler, weil das, was zwischen den USA und der Sowjetunion verabredet wurde, wurde geltendes Völkerrecht, das dann auch von beiden Seiten eingehalten wurde. Der Westen hat angefangen, es zu verletzen, weil er dachte, es nicht mehr zu benötigen beim Krieg gegen Serbien, dann bei der Trennung des Kosovo, weil das gegen einen noch heute gültigen Beschluss des Sicherheitsrates der UNO verstößt und dann beim Krieg der USA, glücklicherweise ohne Deutschland, gegen den Irak. Dann hat Putin das Völkerrecht verletzt, schon bei der Krim, aber erst recht, als er dann den Angriffskrieg gegen die Ukraine startete. Und dann hat sich unsere Regierung so auf Krieg eingestellt, dass sie bis zur Wahl von Trump ja niemals einen Vorschlag zu einer Feuerpause oder Waffenruhe gemacht hat. Erst danach, und ich habe Ihnen vorher gesagt, wenn es diesen Vorschlag nicht gibt, werden sie keine Rolle spielen, weil Trump das dann versucht, alleine hinzukriegen. Aber sie waren klüger. Frau Strack-Zimmermann hat mir gesagt, der Trump gewinnt nie die Wahl. Hat sie auch bei der Illner gesagt. Bei der DDR wusste ich auch vorher, wie die Wahlen ausgehen, aber bei den USA weiß ich es nicht und sie offenkundig auch nicht, denn er hat ja die Wahlen gewonnen. Also die ganze Situation ist tragisch. Ich muss noch eine Sache dazu sagen, dann antworte ich auch gerne wieder kürzer. Das Problem ist, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit waren die wichtigsten Argumente des Westens gegen alle sozialistischen Länder. Nun gibt es die sozialistischen Länder nicht mehr. Und deshalb haben die Argumente an Gewicht verloren. Und die Eliten hinter Trump befürchten, dass China Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 werden könnte. Das wollen sie nicht. So weit kann man mitgehen. Aber jetzt kommt ihr zweiter Gedanke. China ist schneller und effizienter, weil es über eine autoritäre Struktur verfügt. Denn der Xi wird weder vom Parlament noch von den Gerichten belästigt. Und der Trump wurde in seiner ersten Legislaturperiode permanent vom Kongress und von den Gerichten belästigt. Und deshalb kämpfen die gegen diese Einrichtung. Deshalb unterstützen sie in Deutschland die AfD, Le Pen in Frankreich. Das steckt alles dahinter. Und wenn man die Zusammenhänge einigermaßen begreift, dann sehnt man sich nach Frieden und versucht, wieder einen Weg zum Frieden zu finden. Aber im Augenblick klingt das sehr unwahrscheinlich. Das gilt natürlich auch für den Völkerrecht, für den Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Was wiederum nicht heißt, dass man das Regime im Iran nördlich. Nur das Völkerrecht kennt nicht gute und böse Staaten, es kennt nur Staaten. Punkt. Und da werden Rechte und Pflichten festgelegt, die eben leider verletzt werden.
Der Ort, wo über Frieden und Sicherheit maßgeblich entschieden wird, ist der UN-Sicherheitsrat. Da hat Deutschland in der vergangenen Woche eine Schlappe erlitten, weil es keinen Sitz, keinen nicht ständigen Sitz abbekommen hat für die nächste Legislaturperiode. Ist das eine Konsequenz der von Ihnen gerade vorgetragenen Analyse oder wie würden Sie das einordnen, dass Deutschland zum ersten Mal eine Wahl in diesem Kontext nicht gewonnen hat?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir so eine undurchsichtige Rolle in vielen Fragen außenpolitisch spielen. Also zum Beispiel Spanien, Portugal und Italien waren völlig eindeutig. Der Krieg ist völkerrechtswidrig, den die USA und Israel gegen den Iran führen. Also darf man unsere Stützpunkte, die US-Stützpunkte auch nicht dafür benutzen. Frankreich hat dann auch Nein gesagt, nur Großbritannien und Deutschland haben Ja gesagt. Das macht dich dann in bestimmten Staaten nicht gerade beliebt. Wahrscheinlich hängt das auch mit dem Verhältnis zu Israel zusammen, aber da bin ich mir nicht so sicher, das kann aber sein. Und dann auch mit der Tatsache, dass bisher nie eine Initiative für eine Feuerpause oder gar einen Waffenstillstand und eine Übereinstimmung zwischen der Ukraine und Russland ergriffen wurde. Man macht sich ja auch über Kompromisse keine Gedanken. Nur ist das ja schwer. Die einen wollen das Donetsk-Becken als russisches Territorium und die anderen wollen es nicht hergeben. Wie sieht ein Kompromiss aus? Also ich kann mir nur Folgendes vorstellen. Aber solche Ideen entwickelt die Regierung nicht. Wenn man wirklich ein Ende des Krieges will, dass man sagt, okay, im Artikel 1 steht, das Donetsk-Becken bleibt Staatsterritorium der Ukraine. Artikel 2, es wird vorübergehend von Russland verwaltet. Artikel 3, alle Menschen, die dort leben, hinziehen, geboren werden, haben sowohl das Recht auf die russische als auch auf die ukrainische Staatsbürgerschaft. Es gibt zwei Amtssprachen, Russisch und Ukrainisch. Und an allen Schulen muss die Hälfte in Russisch und die andere Hälfte in Ukrainisch unterrichtet werden. Also lauter solche Schritte kannst du gehen. Und nach 10 Jahren werden wieder Verhandlungen aufgenommen. Und solange die nicht beendet sind, gilt das Abkommen weiter. Und dann kann man hoffen, dass man einen Nachfolger von Putin und auch von Zelensky hat, die nicht mehr so gebunden sind und vielleicht eher eine Lösung finden. Sowas könnte man zum Beispiel einbringen. Also sowas kommt nicht von unserer Regierung. Also weder in der einen noch in der anderen Richtung oder so. Das wäre ja auch ein Kompromiss, sowohl für die Ukraine als auch für Russland, denn er will das ja zu seinem Territorium erklären. Das kann man aber nicht
machen. Aber wer wäre der Akteur, der genau in dieser Frage vermitteln könnte, damit es zu einer Lösung käme?
Ja, wenn man von Anfang an eine solche Rolle versucht hätte, Scholz hat das ein bisschen mal versucht, aber dann auch bleiben lassen, dann hätten wir eine solche Rolle spielen können. Können wir zurzeit nicht. Vielleicht die Schweiz, vielleicht Österreich, weiß ich nicht. Deshalb ist ja Österreich auch reingewählt worden in den Sicherheitsrat, Portugal eben auch und Deutschland eben nicht. Es war immer so diffus unsere Außenpolitik in den letzten Jahren. Und damit waren wir für die viele Staaten nicht verlässlich genug.
Sie selber haben ja, ich glaube mittlerweile vor 4 Jahren, Altkanzler Schröder und Altkanzlerin Merkel vorgeschlagen als Vermittler. Würden Sie diese Idee so reaktivieren wollen?
Nein, das weiß ich nicht, ob im Augenblick Frau Merkel noch die Rolle spielen will. Damals hatte sie ein gewisses Ansehen. Das hat sie dann durch eine Äußerung, dass sie ja Minsk II nur vereinbart hat, damit die Ukraine Zeit hat, sich aufzurüsten. Also ist sie natürlich bei Putin wieder in Ungnade gefallen, aber Schröder ja nicht. Insofern wären das schon zwei Leute, die dort eine Rolle spielen könnten. Bloß von wem kriegen sie den Auftrag? Entweder kriegen sie den Auftrag von Putin und Zelensky oder sie kriegen den Auftrag von der EU oder von der NATO. Keine Ahnung. Am besten wäre Putin sucht sich einen aus, der wird wahrscheinlich Schröder wählen, aber Zelensky muss sich dann auch einen aussuchen. Aber die müssen beide geeicht sein, irgendeinen Kompromiss zu finden. Ja. Und wenn sie den finden, muss man einen gewissen Druck eröffnen, damit das Ganze auch zustande kommt. Mhm. Erstmal, dass nicht mehr getötet, nicht mehr verletzt und nicht mehr zerstört wird. So. Und dasselbe ist beim Iran. Da haben sich wieder mal, dass die USA, also dass Trump sich verrechnet, damit habe ich gerechnet. Aber ich dachte mal, die Militärs sind klüger. Aber diesmal hat sich offenkundig auch Israel verrechnet, was selten vorkommt bei denen. Aber sie haben den Iran diesbezüglich unterschätzt. Und außerdem wissen sie, als es wirklich Massendemonstrationen gab im Iran, das wäre eine Chance gewesen, Da hätten wir indirekt das unterstützen können, aber haben wir nicht gemacht. Und jetzt ist der Zug abgefahren.
Ja, wir haben 2 Folgen dazu gemacht, sowohl mit Mariam Lau, die sich in der Region ja sehr gut auskennt, Zeitjournalistin, und Charlotte Wiedemann, ebenfalls ausgewiesene Iran-Expertin. Lohnt sich auch nochmal reinzuhören. Sie schöpfen, Herr Gysi, ja aus einer sehr reichhaltigen Biografie. Ich habe nochmal nachgeschaut, Sie sind ja als Alterspräsident der Dienstälteste, nicht der älteste Abgeordnete
im Bundestag. Ja, darauf lege ich nur wegen der Frauenwert, das immer zu erwähnen. Ja,
das genau.
Nur der Dienstälteste bin, nicht der Älteste im Bundestag.
Ein wichtiger Faktor, aber ich habe trotzdem nochmal nachgeschaut. Sie sind Jahrgang 48, das darf man sagen, weil es im Internet auch steht. Sie gehören damit einer Generation von Politikern, zu denen auch Menschen wie Ruprecht Polenz, Volker Kauder, Horst Seehofer, Per Steinbrück gehören. Was verbindet aus Ihrer Sicht diese Politikergeneration, die nach 45, zwischen 46 und 49 zur Welt gekommen sind?
Also das Wichtigste ist Folgendes: Wir selbst sind nicht im Krieg geboren, das heißt, wir haben den Krieg nicht erlebt, aber wir haben die Zerstörung des Krieges gesehen und erlebt. Und wir haben den Mangel miterlebt, naja, war ich natürlich noch ein Kind und relativ klein, nicht so augenscheinlich, wie man eigentlich um alles sich kümmern muss, um Wasser, um Nahrung, um Kleidung etc. Und das prägt uns ein bisschen. Also ich glaube, wir alle sind keine Wegwerfer. Also allein, weil das Datum abgelaufen ist beim Lebensmittel, werfen wir noch nicht weg. Wir probieren, ob es noch gut ist. Wenn es nicht gut ist, werfen wir es natürlich auch weg. Aber das ist so eine Einstellung, die, glaube ich, aus dieser Zeit herrührt. Und dann bin ich ja nun mal in Berlin aufgewachsen. Und da gab es ja 4 Mächte, die man auch gesehen hat. Die sowjetischen Truppen, aber auch die US-amerikanischen, die französischen, die britischen. Die Militärfahrzeuge fuhren immer durch Berlin. Das hat uns geprägt. Und ich habe die offene Grenze noch bis 61 erlebt. 61 war ich 13, als die Mauer gebaut wurde. Und das war schon spannend. Damals habe ich übrigens gedacht, für 2 Jahre. Später habe ich gedacht, die wird nie wieder eingerissen. Beide Male habe ich mich geirrt.
Wir haben ja selber als Zentralkomitee zuletzt 2024 Katholikentag in Erfurt gefeiert. Das war für uns alle nochmal eine wichtige Lernerfahrung, um zu schauen, wo stehen wir jetzt, damals 34, 35 Jahre nach dem Mauerfall. Sie selber sprechen immer wieder natürlich überhaupt über die DDR und die Wiedervereinigung, verwenden dabei den Begriff verletzter Osten. Wo machen sich diese Verletzungen bis heute bemerkbar, Herr Gysi?
In der Einstellung, auch in so einer gewissen DAFKE-Haltung. Also wenn sich alle ärgern, wenn man die AfD wählt, dann erst recht nach dem Motto. Auch interessant, es gibt ja eine Besonderheit. Abgesehen mal von dem Eisfeld, war ja die ganze Gegend der DDR eher evangelisch. Eisfeld war katholisch. Und das Interessante ist, dass es keine Rückkehr zur Kirche gibt. In allen anderen sozialistischen Ländern gibt es eine Rückkehr zur Kirche. Nur nicht in der ehemaligen DDR und komischerweise auch nicht in Tschechien. Da Tschechien überwiegend katholisch waren, kann es also nicht daran liegen, dass die DDR überwiegend evangelisch war. Es kann auch nicht am Unterricht liegen, der war überall gleich, wonach es keinen Gott gäbe etc. Das heißt, bei der DDR kann ich es mir noch erklären, bei Tschechien nicht. Und zwar wie folgt. Also erstens war ja die evangelische Kirche der DDR eine Oppositions- und Heldenkirche. Die haben ja alle Türen geöffnet für die Demonstrantinnen und Demonstranten etc. Und so ein paar Tage vor dem Tag der Vereinigung der beiden evangelischen Kirche kam dann Gauck und entlarvte 11 IMs der evangelischen Kirche. Und damit sackte die Kirche in den Keller und die Vereinigung war wie überall. Und da kann ich mir vorstellen, so eine Einstellung, nicht auch noch eure Kirche, so ein bisschen. Und das Zweite war, dass das Finanzamt die Kirchensteuer abzieht. Man also nicht selber entscheidet, wie viel man zahlt, sondern du kriegst deinen Gehaltszettel und das ist schon weg. Das gefiel ihnen auch nicht. Ja. Und ich glaube auch, dass sie doch durch die Jahrzehnte sich von der Vorstellung, dass es einen Gott gibt, entfernt hat. Also es kommt so alles zusammen. Aber das müsste Letzteres zumindest in anderen sozialistischen Ländern ähnlich sein. Nicht bei Polen, das spielt da immer eine besondere Rolle, weil Polen ja stark katholisch war. Was wiederum daran liegt, dass Polen immer aufgeteilt wurde durch 3 Länder, durch Russland, Deutschland und Österreich. Und das Interessante ist, dass dadurch die katholische Kirche das Bindende, Einigende war in Polen. Auch interessant, dass dadurch wiederum Martin Luther und seine Reformation dort keine richtige Chance hatten.
Ich glaube, bis heute gilt ja der Osten Deutschlands als eine der religionsentferntesten Gegenden weltweit sogar. Also interessante Analyse, die Sie nochmal dazulegen. Und trotzdem ist ja der zweite Aspekt, den Sie benennen, neben den administrativ-politischen Gründen eigentlich ein ganz spannender, weil wir ja trotzdem überall bemerken und Entwicklungen beobachten, bei denen Menschen eben wieder zurückkehren auf bei der Sinnsuche nach Spiritualität, nach der Frage des Metaphysischen und überhaupt der Zuwendung zu Religion.
Ja, ich stelle Folgendes fest, die meisten glauben ja nicht an einen Gott, der da irgendwo rumschwirrt, sondern sie gehen davon aus, es gibt eine Kraft, die sie Gott nennen, die außerhalb und unabhängig von uns existiert und letztlich doch etwas Mitbestimmendes hat bei der Entwicklung der ganzen Welt. Nun verstehe ich ja, dass anfangs in der Antike es viele Götter gegeben hat, weil du konntest ja nicht erklären, warum ist das Meer heute ruhig und morgen tobt es und so weiter, also brauchtest du einen Meeresgott etc. Und je mehr man naturwissenschaftlich erklären konnte, wie was entsteht, reduziert sich die Religion auf einen Gott, wobei es wieder so viel Heilige gibt, dass man wieder sagt, ein Gott reicht auch nicht aus. Also du brauchst dann für bestimmte Dinge immer auch wieder Heilige. Und es gibt ja nach wie vor Heiligsprechungen, gerade in der katholischen Kirche. Das finde ich alles spannend. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass man so überlegt. Ich selber bin nicht religiös. Und als ich meine Gehirnoperation hatte und auch dort nicht religiös wurde vorher, weil mir viele gesagt haben, kurz vorm Sterben wird man, kriegt man so ein komisches Gefühl. Ich wusste ja nicht, ob ich überlebe oder nicht, aber ich war natürlich wieder zweckoptimistisch, bin davon ausgegangen, dass ich das wunderbar überleben werde. Und so ist es ja auch gekommen. Da habe ich mir gesagt, nun wird es mir dann wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. Aber ein sehr gläubiger, allerdings evangelischer Christ, der ehemalige Abgeordnete, also inzwischen ist er verstorben, Decker aus dem Landtag von Baden-Württemberg, der mit meinem Vater schon befreundet war und der mich zum National Prayer Breakfast in die USA gebracht hat, der sagte mir, dass Gott mich liebt. Das tat mir dann doch gut.
Sehen Sie, also gute Worte nimmt man auch als Nichtgläubiger gerne mit. Das Verhältnis zwischen der Linken oder überhaupt linker Ideologie, Dogmatik und Religion ist ja durchaus ein komplexes. Was würden Sie aber sagen, sind verbindende Momente zwischen linker und katholischer Öffentlichkeit? Wo kann man auch gemeinsam unterwegs sein?
Also erstens gibt es gläubige Evangelen weltweit, aber vor allen Dingen Katholiken weltweit. Das heißt, die katholische Kirche kann vieles sein, aber niemals rassistisch. Sie hat schwarze Gläubige, gelbe, rote, weiße. Sie hat von allen Nationalitäten, oder zumindest von fast allen Nationalitäten Gläubige. Das heißt, sie ist internationalistisch, wie die Linke.
Das ist die Weltkirche.
Die erste Gemeinsamkeit. Das zweite ist, dass wir doch in Deutschland überhaupt keine allgemein verbindliche Moral hätten, wenn wir nicht die 10 Gebote und die Bergpredigt hätten. Und zwar die Linke kann ja versuchen, gerne Moralnormen aufzustellen, aber sie hat niemals die Kraft, dafür zu sorgen, dass sie allgemein verbindlich ist. Auch die anderen Parteien haben die Kraft nicht, nur durch die Geschichte der Religion. Das ist aber nicht die Geschichte der Kirche, das ist noch was anderes. Aber die Geschichte der Religion hat dazu geführt, dass wir eine allgemein verbindliche Moral haben. In Europa, aber auch in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Und das hat viel mit den 10 Geboten und der Bergpredigt zu tun. Und dann passiert Folgendes, Weihnachten fällt allen Christinnen und Christen ein, dass sie sich doch nicht wieder so benommen haben, wie sie sich hätten benehmen sollen. Und deshalb spenden sie dann für die sogenannte Dritten Welt, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Und wir Nichtgläubigen spenden vor Schreck gleich mit. Und deshalb haben wir Weihnachten immer das größte Spendenaufkommen in Deutschland. Ich glaube, die Kirche freute sich, wenn es das zu Ostern gäbe, weil ja das für sie wichtiger ist, die Auferstehung und so weiter. Aber es ist nun mal Weihnachten, das größere Fest. Und das finde ich auch ganz spannend, dass das dann bestehen bleibt. Wissen Sie, die Musik von Bach, die abgedunkelten Kirchen, das Kerzenlicht, die Predigten, alles spielt dabei eine Rolle und natürlich noch die Geschenke, worauf sich die Kinder so wahnsinnig freuen etc. Und ich glaube, das hat mit dazu beigetragen und das ist das, was ich an der Religion schätze, die allgemein verbindliche Moral, sonst hätten wir keiner.
Ich habe ja gerade nach dem Verhältnis zwischen Linker und der Religion gefragt, aber ich will noch einen Punkt.
Gefällt das auch, weil es dadurch eben eine allgemein verbindliche Moral gibt. Natürlich gibt es Linke, die sind so antikirchlich, das war ich nie. Mhm. Weil für mich zum Beispiel die Freiheit des Glaubens eine ganz entscheidende Seite ist. Und zwar eigentlich in jedem Staat. Das war eben eingeschränkt in den sozialistischen Ländern. Aber da gab es immer wieder Konflikte und trotzdem mussten ja die Kirche zulassen. Die konnten sie ja logischerweise nicht verbieten und die gab es ja auch. Und das finde ich wirklich eine spannende Frage, dass es die Übereinstimmung. Und dann die katholische Kirche, nicht zu allen Zeiten, ich weiß, dass Waffen gesegnet wurden und so weiter, aber heute tendieren die christlichen Kirchen und auch der neue Papst ganz klar, plädieren sie für Frieden, für die Beendigung der Kriege. Sie plädieren gegen die Armut in der Welt, auch gegen den Hungertod und vieles andere. Und das macht die Linke auch alles. Das heißt, da gibt es auch immer Übereinstimmung. Da stützen wir uns ja dann auch auf kirchliche Kräfte. Ich habe gerade wieder wegen einer bestimmten Initiative Ihre Heiligkeit angeschrieben, in der Hoffnung, dass die katholische Kirche das Ganze unterstützt.
Und sagen Sie mal konkret, was
Übereinstimmung.
Was? Worum geht es denn da?
Da geht es darum, dass Maßnahmen gefunden wurden und auch ein Kongress stattfinden soll und die Maßnahmen vertieft werden sollen, wie man verhindern kann, dass katholische und evangelische Gemeinden von Extremisten überfallen, abgebrannt werden, auch die Menschen etc. Und darum geht es.
Wichtiges Stichwort, nämlich der Papst wurde nämlich auch am 8. Mai letzten Jahres gewählt. Also von daher ist jetzt mindestens für uns Katholikinnen und Katholiken dieser Tag auch nochmal doppelt belegt.
Sie werden daran gedacht haben, dass das der Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur war. Ja. Deshalb haben sie gewählt.
Genau, das zeigt auch, dass manchmal die Demokratie auch in der katholischen Kirche ganz gut funktioniert, denn die Kardinäle haben ja eben dann ja relativ fix eben diesen neuen Papst gefunden. Sie haben ihn jetzt gerade sozusagen...
Eine kleine Einschränkung gibt es, aber das Wahlrecht der Frau.
Darüber führen wir sehr intensive Gespräche, können Sie sich vorstellen. Als Zentralkomitee sind wir genau damit natürlich überhaupt nicht einverstanden. Sie haben ihn gerade schon als Friedensbotschafter beschrieben und charakterisiert. Wo erleben Sie den Papst? Wo ist er für Sie eine relevante Größe, auch in den internationalen Beziehungen?
Also der Papst kann eine Weltautorität werden, wenn er sich in bestimmter Hinsicht konsequent einsetzt, auch ein paar Reformen in der katholischen Kirche durchführt. Und wir brauchen eine solche Weltautorität. Die haben wir nicht mehr. Die letzte, die wir hatten, war Nelson Mandela. Wenn der was gesagt hat, da konnte auch Trump nicht einfach, hätte Trump nicht einfach Nein sagen können. Und zu seinem Tod waren sie ja alle da, George W. Bush, Clinton und Obama und so weiter. Also das war wirklich interessant zu beobachten, dass alle ehemaligen Präsidenten erschienen sind, weil es eine Weltautorität war. Und als es um seine Befreiung ging und dieses Riesenkonzert stattfand in London, ja, wo also Millionen Menschen sagten, jetzt ist Schluss, aus mit dem Apartheid-Regime und so weiter. Und ich habe ja mit ihm gesprochen, ihn also kennengelernt. Wissen Sie, was ich an ihm wirklich bewundere? Diesen Großmut. Ehrlich gesagt, wenn ich 27 Jahre unschuldig gesessen hätte, ich bin da nicht sicher, ob mich sein Großmut an den Tag gelegt hat. Der wollte nur eine Wahrheitskommission, er wollte niemanden einsperren, nichts, also kein Rachegefühl, nichts hatte er. Und das verschaffte ihm die Weltautorität. Und wenn der Papst, der jetzt hier diesen Weg geht, Franziskus ist ein Stück diesen Weg gegangen, aber dann hat das auch wieder ein bisschen verspielt, leider, dann hätten wir wieder mal eine Weltautorität, an der man nicht vorbeikommt, wenn es um Fragen von Armut, von Frieden, vor allen Dingen von Frieden und von anderen Dingen geht.
Sie erwähnen die Wahrheitskommission, die damals nach dem Apartheid-Regime eingerichtet wurde in Südafrika. Das bringt mich nochmal zurück zur Geschichte. Sie selber waren Parteivorsitzender für eine Woche, glaube ich, der SED, also haben eine eigene, sehr enge Beziehung und Verflechtung mit der Geschichte und der politischen Wirklichkeit auch in der DDR. Mich würde interessieren von Ihnen, wie man richtig und verantwortungsvoll mit Geschichte umgeht, auch mit der eigenen.
Also man muss sie einfach selbstkritisch und auch in anderer Hinsicht kritisch aufarbeiten, anders geht es gar nicht. Man muss sich immer überlegen, wo habe ich eigentlich versagt, und man muss auch sich überlegen, wo habe ich nicht versagt. Also man soll sich ja nicht selbst zerstören durch Erinnerung, sondern auch aufbauen. Und ich glaube, dass das nur wenige können, weil man tendierte man dazu, das wegzuschieben aus der Gedankenwelt, was einem nicht gefällt, und immer das heranzuziehen, was einem gefällt. Also ich habe was Schönes erlebt. Vor der Wende in der DDR schrieb mir einer, dass er Träger des Ordens Banner der Stufe 2 ist, und er findet, ich müsste mich engagierter noch in seiner Grundstücksangelegenheit einsetzen. Und nach der Wende bekam ich immer Briefe, später als E-Mails, aber Briefe, wo drin stand, ich hatte mein erstes Parteiverfahren schon dann und dann. Das heißt, die Art der Auszeichnung hatte sich geändert. Mhm. Plötzlich war das Parteiverfahren, die Auszeichnung, nicht mehr der Orden, der Banner der Arbeit Stufe 2 oder 1 gab es auch. Also das fand ich ganz interessant, wie man auch im eigenen Denken das Ganze dreht und wendet. Sehen Sie, und meine historische Aufgabe 1990, 91, 92, 93, 94, in gewisser Hinsicht bis heute, bestand ja darin, dass man für Folgendes sorgen musste. Es gab folgende bewaffnete Organe in der DDR. Das Ministerium für Staatssicherheit, die Nationale Volksarmee, die Volkspolizei, die Zollverwaltung, die Transportpolizei und die Kampfgruppen. Es ist kein einziger Schuss gefallen. Das musste erst mal hinkriegen. Das Zweite ist, dass es ja Gegner der deutschen Einheit gab. Deren Interessen mussten auch vertreten werden und gleichzeitig musste ihnen ein Weg in die deutsche Einheit gewiesen werden. Dann gab es diejenigen, die wussten, dass aus ihnen nichts wird. Auch denen musstest du versuchen, irgendwie eine Art Hilfe anzubieten. Und dann kam die größte Gruppe. Das waren diejenigen, die dachten, dass aus ihnen was wird, aus denen aber nichts wurde. Und die Interessen derjenigen zu vertreten, sodass A, kein Schuss fällt und sie B, einen Weg in die deutsche Einheit finden, das war eigentlich die Herausforderung. Dafür bin ich dann ja auch arg beschimpft worden. Aber was spannend war, dass Wolfgang Schäuble im Dezember 91 zu mir sagte, da ging es um das Parteiarchiv, und als das Gespräch beendet war, sagte er am Schluss, übrigens, Herr Giese, ich wollte Ihnen nur sagen, Herr Kohl und ich wissen, dass wir in erster Linie Hans Motto und Ihnen zu verdanken haben, dass im Osten kein Schuss gefallen ist. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass wir das wissen. Aber da habe ich gefragt, ob ich das den Journalisten draußen erzählen darf. Und er gesagt, nein, später hat er es mir erlaubt. Vier-Augen-Gespräch ist für mich ein Vier-Augen-Gespräch. Deshalb bei meinem zweiten Buch, wo ich dann über Begegnungen und Gespräche geschrieben habe, habe ich den Gesprächspartnern immer den Text geschickt und gesagt, sie können ändern und wie sie wollen. Mhm. Und dadurch habe ich nie eine Gegendarstellung gehabt, aber da hat mir einer gesagt, dass es ihnen in den 30 Jahren in der Politik ist, zum ersten Mal passiert, dass ihm jemand das zugeschickt hat. Das ist für mich wieder eine Selbstverständlichkeit. Das fand ich auch ganz spannend.
Als unser erstes Gespräch gar nicht zustande gekommen ist, habe ich als Ersatz sozusagen Ihr Interview, was bei YouTube verfügbar ist, angeschaut, das Sie, ich glaube, im Februar 1990 mit Günter Gauss geführt haben. Und ich glaube, es könnte ein lustiger Gag sein, wenn man sich das nochmal gemeinsam anschaut, und Sie sprechen einen Audiokommentar über Ihre damaligen Aussagen, weil das ein ja sehr spannender Zeitpunkt ist. Das ist ja zu einem Zeitpunkt, als die Währungsunion noch nicht sicher ist, als überhaupt die Wiedervereinigung noch undefiniert ist. Und an einer Stelle sagen Sie selber, ich wurde in die Politik hineingeschossen, ich hatte gar keine Zeit, mich daran zu gewöhnen. Und im Grunde beschreiben Sie das ja jetzt hier gerade, ne? Indem Sie sagen, es war eine große Ambivalenz vorhanden eigentlich, in der heraus Sie zum Gestalter dieses Übergangsprozesses geworden sind.
Das stimmt. Ich war ja, also mein Vater war ja in der Politik, meine Mutter hatte nicht so eine hohe, aber auch letztlich eine politische Funktion. Und für mich war klar, dass ich in der DDR kein Politiker werde, denn ich habe erlebt, unter welchen Drücken und Zwängen sie standen. Und das änderte sich erst in der Wendezeit, weil du ja plötzlich wirklich Dinge verändern konnte. Und es war in meinem Leben, das hat mal einer, der meine Autobiografie gelesen hat, festgestellt, eigentlich alles zufällig. Mit einer Ausnahme. Als ich Jura studierte, wusste ich, dass ich Rechtsanwalt werde. Und das klingt heute harmlos, es war es aber in der DDR nicht. Denn das galt als ein aussterbender bürgerlicher Beruf. In den 80er Jahren war es anders, da hatten sie sich dran gewöhnt. Da haben sie sogar Studenten gelenkt in die Rechtsanwaltschaft und so. Aber nicht zu meiner Zeit. Da war das schon ein Kunststück. Ich beschreibe dann auch, wie ich dieses Kunststück zustande gebracht habe.
Und wenn ich Sie jetzt als Juristen und als Rechtsanwalt frage, was hat Sie biografisch mehr geprägt, die Erfahrung von Recht oder von Unrecht?
Es prägt einen immer beides, und vor allen Dingen als Anwalt, und zwar einmal in dem Sinne, wie Sie das meinen, dass wir jetzt rechtsstaatliche Prinzipien haben, die so nicht galten, aber das ist nicht das Anwaltserlebnis. Das Anwaltserlebnis ist, du hast Erfolg oder du hast keinen Erfolg. Und wenn du heute keinen Erfolg hast, glaubst aber, das Gesetz richtig interpretiert zu haben, bist du genauso wütend und ärgerst dich darüber. Oder wenn so Richter, sagen wir mal, so freie Beweiswürdigung an den Tag legen, ja, ohne dass es wirklich Nachweise gibt, etc. Das ist schon in gewisser Hinsicht ärgerlich. Aber insofern prägt dann immer beides. Aber Anwälte erzählen gerne von ihren Erfolgen und ungern von den Misserfolgen. Aber geprägt ist man durch beides. Und in der DDR war es eben so, dass ich dann in einer Zeit Anwalt wurde, wo Schritt für Schritt die Bedeutung des Rechts zunahm. Und das galt für alle Bereiche, abgesehen von einer Ausnahme bei politischen Straftaten. Da galt es nicht. Da habe ich nur zweimal erlebt, dass das Gericht wirklich deutlich abgewichen ist vom Staatsanwalt. Die merkt man sich dann, die beiden Fälle, weil es so selten war. Ja? Aber da konntest du das eigentlich vergessen. Trotzdem war es wieder wichtig für die Menschen, die davon betroffen waren, dass sie einen Begleiter hatten, dass ich ihnen dann einen Weg zu Professor Pogel geebnet habe, wenn sie in den Westen wollten und so weiter und so weiter.
Mhm. Wir sprachen bereits von Ihrer Formulierung des verletzten Ostens. Ich komme noch mal einmal zurück auf die Erfahrung, die wir bis 2024 bei der Vorbereitung des Erfurter Katholikentags gemacht haben. Dort sind wir auf sehr engagiertes Gemeindeleben gestoßen, beispielsweise im bereits von Ihnen erwähnten Eichsfeld, wo man also auch merkt, wie Kirche der Zukunft aussehen kann, eben unter herausfordernden Bedingungen trotzdem für Öffentlichkeit zu sorgen, für spirituelle, für pastorale, für verbandskatholische Angebote. Ich frage Sie, fehlt es bis heute im Grunde genommen auch an diesen Positivgeschichten, um aus diesem Narrativ des verletzten Ostens herauszukommen?
Ja, also der größte Fehler war folgendes, dass man die DDR auf Mauertote statt Sicherheit und SED reduziert hat. Das gab es, das muss auch aufgearbeitet werden, aber für das Leben in der DDR haben sie sich nicht interessiert. Deshalb haben sie das Ampelmännchen, das Sandmännchen und den grünen Abbiegepfeil übernommen. Damit haben sie aber den Ostdeutschen gesagt, mehr habt ihr auch nicht geleistet. Dabei waren wir bei der Gleichstellung der Geschlechter noch nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik. Wir hatten hervorragende Kindereinrichtungen. Wir waren schon eine Behaltegesellschaft, keine Wegwerfgesellschaft. Die Polikliniken waren ausnahmsweise effizient. Es war gar nicht typisch für die DDR, effizient zu sein, aber da war sie es. Also lauter solche Dinge gab es. Und wenn man 4 solche Sachen übernommen hätte, dann hätten die Ostdeutschen sich gesagt, naja, wir hatten das falsche System, aber 4 Sachen sind so gut, dass sie jetzt im Westen übernommen wird. Dann hätte man dafür gesorgt, dass die Wiedervereinigung für sie ein Erfolgserlebnis geworden wäre. Und die Westdeutschen hätten erlebt, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in 4 Punkten ihre Lebensqualität erhöht. Haben sie nicht erlebt. Und dadurch, dass sie das nicht erlebt haben, prägt das dort die Einstellung zur Einheit? Also die Ossis sind einfach hinzugekommen, nörgeln rum, Hirn komisch und so. Und dann verstehe ich auch, wie diese Haltung zustande kommt. Und im Osten fühlte man sich eben gedemütigt. Und das Interessante ist, wie man sich seine Kindheit schön guckt, gucken sich das auch ein bisschen die DDR schön. Also man vergisst dann so langsam so die unangenehmen Seiten und denkt, Mensch, das war ja natürlich eine Frau, selbst eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern konnte eine Arbeitsstelle finden oder hat sie gefunden, wenn sie wollte und die Kinder waren sehr gut betreut und so weiter. Also das vergisst man natürlich nicht und das ärgert sie. Ich sage Ihnen aber immer, andererseits müsst ihr mal sehen, alle Städte sind saniert worden, die Straßen sind saniert worden, viele Wohnungen sind saniert worden, viele Schlösser, viele Kirchen, das muss man ja auch sehen. Man muss immer das Positive auch sehen. Und ihr habt jetzt eine frei konvertierbare Währung. Das konntest du ja bei der Mark der DDR vollständig vergessen. Und die frei konvertierbare Währung, damit könnt ihr weltweit einkaufen und so weiter. Wenn ihr natürlich wenig Geld hast, nutzt ihr das wieder, weil du nicht zum Reisen kommt. Muss man alles immer mitbedenken. Aber es gibt für mich ein schönes Erlebnis. Mein Vater, als er Staatssekretär für Kirchenfragen war, sorgte für den ersten Katholikentag in Deutschland, wo sich also alle katholischen Menschen trafen. Ich glaube in Thüringen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, es gab regionale, es gab aber auch 1990 zufälligerweise den deutschlandweit Katholikentag hier in Berlin.
Ja, das ist aber noch was anderes. Ja. Aber richtig zur DDR-Zeiten gab es einen richtigen Katholikentag für die ganze DDR. Und ich hatte so ein Grundstück in Buku und da war ein Tischler, der auch bei mir arbeitete, und der war katholisch. Überhaupt in diesem Ort Buku gab es eigentlich alle Religionsgemeinschaften. Ich habe das nie verstanden, wie in einem Ort mit über 2000 Einwohnern. Also wirklich, da hatten wir die Baptisten, wir hatten natürlich die Evangelien, wir hatten die Katholiken, wir hatten eigentlich alles. Natürlich keine Muslime und Jüdinnen und Juden, glaube ich, auch nicht. Aber was sozusagen die christlichen Kirchen betraf, hatten wir auch die Siebentags-Adventisten, also war eigentlich alles da. Und der kam so glücklich von dem Katholikentag zurück und sagte, das war so schön. Und mein Vater war komischerweise auch angetan, weil alle so nett zu ihm waren. Damit hatte er nicht gerechnet. Er hatte eher mit so einer sozusagen einem leichten Affront gerechnet. Und das hat ihn doch tief beeindruckt auf diesem Katholikentag. Und er war auch stolz, das war der erste. Regional war das was anderes, aber die ganze DDR gab es das nur einmal.
Ja, aber die Stimmung, die Sie beschreiben und die auch Funktionsträger oder Amtsträger aus der Politik erfahren, ich glaube, das hat tatsächlich eine Kontinuität bis heute. Ich glaube, bis heute sind viele erstaunt über die Zugewandtheit, über die Art und Weise, wie wir bei Katholikentagen, aber genauso bei evangelischen Kirchentagen diskutieren. Jetzt gerade in Würzburg haben wir auch nochmal, glaube ich, einen guten Beitrag geleistet, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren kann, was nicht nur gesamtdeutsch eine große Herausforderung ist, sondern, da muss man sich ehrlich machen, auch innerhalb der Kirche wird hart gerungen, theologisch, kirchenpolitisch. Wir haben selber schon die Reformanliegen, die wir auch als Zentralkomitee massiv nach vorne bringen, erwähnt. Ich will Sie aber auch als Vertreter einer Partei, die auch gerade durch eine Kontroverse gegangen ist, fragen, wie man Debatten befrieden kann. Sie hatten gerade selber eine Debatte, in der es um Antisemitismus, um Antizionismus, um das Verhältnis Ihrer Partei zum israelisch-palästinensischen Konflikt ging, durchlebt, erlebt. Wie gelingt es, aus so einem Konflikt gemeinsam wieder herauszukommen?
Das ist meistens schwierig, wenn es um eine wirklich prinzipielle Frage geht. Nun wird der Parteitag in Potsdam entscheiden müssen. Und für mich ist wichtig die Mehrheitsposition. Und dann lebt man damit, man sagt, gut, das ist eine Minderheitsposition, das ist eine Mehrheitsposition, bloß eine bestimmte Grenze darf nicht überschritten werden. Ich bin also sehr für die sichere und souveräne Existenz des Staates Israel. Aber ich glaube, dass der Staat Israel nur sicher und souverän sein kann, wenn es auch einen Staat Palästina gibt. Anders geht es nicht. So wie es ein Selbstbestimmungsrecht des israelischen Volkes gibt, gibt es eben auch ein Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes. Und das ist ja im Augenblick die Schwierigkeit der Situation. Sehen Sie mal, viele verurteilen den Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Also sind wir eingestellt gegen Trump und gegen Netanyahu. Ist ja auch in Ordnung. Aber logischerweise sind wir auch eingestellt gegen die Hamas, gegen Hezbollah und gegen die Houthi. Wir sind auch gegen die Revolutionsgarden und das Mullah-Regime im Iran eingestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wofür man da noch sein soll. Abbas, der gefällt mir immer, weil das nehme ich auch Israel wirklich übel. Vom Westjordanland ist noch nicht ein Schuss gegen Israel gefallen. Noch nicht eine Rakete gestartet worden. Dort schicken sie 700.000 Siedler hin. Und das finde ich völlig daneben. Anstatt das Westjordanland, so wie es ja auch von Rabin angedacht war, zu nutzen zur späteren Staatenbildung Palästinas. Aber das ist eben auch interessant. Wir Linken meinen ja immer, auf eine einzelne Person kommt es nicht an, weil alles objektive Prozesse sind. Da ist was dran, aber es stimmt nicht immer. Wenn Rabin nicht erschossen worden wäre, wären wir in der Lösung des Nahostkonflikts viel weiter.
In der Hoffnung, dass dann auch alle Seiten genauso diesen Prozess natürlich weitergegangen wären.
Wenn er gelebt hätte, wäre er mit Arafat den Weg schon weitergegangen. Ob sie sich über alles geeinigt hätten, wäre das noch eine andere Frage. Aber die beiden mochten sich auch. Man denkt immer, das hat keine Relevanz. Doch, das hat schon Relevanz. Mhm. Deshalb konnten sie sich vertrauen etc. Naja. Das
war das. Genau, bevor wir jetzt sozusagen in den Nahen Osten eintauchen, für mich war ja doch mal spannender auch zu hören, wie kommen Sie aus dieser Kontroverse hervor als Partei? Also es gab ja beispielsweise auch die Anregung Ihres Parteivorsitzenden, mit der konfliktiv anderen Seite nochmal das Gespräch zu suchen. Also sind Sie da jetzt sozusagen in einem Dialogprozess in der Hoffnung,
das zusammenzufinden? Auf dem Parteitag wird es den Dialog geben, nehme ich an, sehr kontroverser Form und mit sehr vielen Änderungsanträgen. Und das Entscheidende für mich ist, was die Mehrheit entscheidet. Und dann weiß die Minderheit, dass sie eine Minderheitsposition hat. Die kann zwar ihre Minderheitsposition behalten, aber sie darf da nicht so tun, als ob das die Meinung der Partei ist. Das ist der Unterschied. Wenn die Mehrheitsposition genau gegenteilig wird, dann hat das natürlich auch Konsequenz.
Ich komme nochmal auf das wirklich grandiose Günter Gauss-Interview zurück, das ich nur empfehlen kann. Gauss fragt sie nämlich auch, ob sie selber als jemand, der jüdische Stränge in der eigenen Familie hat, Antisemitismus erlebt hat nach der Wiedervereinigung aus dem Westen. Und sie sagen dann sehr schnell, also ich habe mir auch sozusagen den zeitlichen Ablauf nochmal angeschaut, dass das aus der Bundesrepublik gekommen ist, von den Medien. Sie erwähnen dann sofort namentlich den Spiegel und sagen aus der DDR nicht. Und dann finde ich auch interessant, Gauss geht dann gar nicht darauf ein, obwohl das ja, finde ich, ein handfester Skandal ist, dass ein, damals kann man das auch so sagen, ein Spitzenpolitiker sagt, er erlebe persönlich Antisemitismus.
Ja, ich kann Ihnen das erzählen. Es gab den Artikel der Drahtzieher gegen mich im Spiegel in gelber Farbe. Und bei der Sitzung sagten viele, die gelbe Farbe ist falsch und die Leitung bestand auf der gelben Farbe, weil das ja die Farbe der Juden war. Und daher wusste ich, dass es eine Rolle spielte, also auch in Auseinandersetzungen eine Rolle spielte. Aber die Leitung hat sich eben durchgesetzt. Das meinte ich, in der DDR gab es einen Ersatz für Antisemitismus. Es gab eine intellektuelle Feindlichkeit. Und die war geprägt. Und da natürlich viele Jüdinnen und Juden in der DDR auch Intellektuelle waren, wirkte das entsprechend. Das war für mich immer der Satz. Also der Ulbricht war überhaupt kein Antisemitismus mehr, der war misstrauisch gegenüber Polen, aber sonst, und er hat dann solche Sätze gesagt, wenn es um die Rückgabe von Fabriken an Juden ging, sagt er, wir hätten sie doch auch enteignet, bloß nicht, weil sie Juden waren, sondern weil sie Kapitalisten waren. Das war so seine Einstellung dazu. Und also die ihn kannten, ich bin ihm ja nie begegnet, haben mir gesagt, nee, Antisemitismus oder sowas war bei ihm nicht zu spüren. Misstrauisch war er gegenüber der polnischen Staatsführung aus verschiedenen Gründen, aber ansonsten nicht. Aber das heißt natürlich überhaupt nicht, dass es nicht unterschwellig das immer gab. Also da hat Jan van Aken recht, wir müssen ja in Deutschland nicht den Antisemitismus importieren, den haben wir schon selbst, ne? Und über Jahrzehnte gehabt. Trotzdem ist es interessant, dass im 19. Jahrhundert Frankreich viel antisemitischer war als Deutschland, aber der Holocaust hat dann durch Deutschland stattgefunden.
Und haben Sie das Gefühl, jetzt aktuell übernimmt die Politik ausreichend Verantwortung, um gegen Antisemitismus, aber eben genauso gegen Muslimfeindlichkeit vorzugehen?
Ja, das ist sehr schwer, ehrlich gesagt. Allein dadurch, dass man das immer predigt, dass es das nicht geben darf, dann gibt es keine richtige, wirkliche Definition für Antisemitismus. Das kann man sehr unterschiedlich interpretieren. Und natürlich darf man die Politik der israelischen Regierung kritisieren, sogar scharf kritisieren, aber man darf das Existenzrecht nicht absprechen. Und man darf niemanden benachteiligen, nur weil er eine Jüdin oder ein Jude ist. Das geht eben überhaupt nicht. Und sowas gibt es natürlich. Und da ist zum Beispiel diese Bilder auf der einen Dokumenta, die es da gab, die waren nur wirklich schwer antisemitisch etc. Und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Also ich sage nur, der Antisemitismus dieser Form wirklich das erste Mal in der Bundesrepublik begegnet, aber was man in der DDR immer begegnet, das gerade auch mir war die intellektuellen Feindlichkeit. Mhm. Die mochten so einen Typen wie mich eigentlich nicht. Mhm. Schon auch mein Humor, das war alles nicht ihre Welt. Aber dann haben sie dann doch manchmal so gesagt. Ist ja noch interessant. Ich war ja zunächst genauso eingesperrt wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger der DDR. Nein, nicht alle, die Rentnerinnen und Rentner und Dienstreisen und dann dringende Familienangelegenheit, aber die meisten. Und dann beantragte das Zentrum für Kultur der DDR in Paris, dass ich dort einen Vortrag halte über den Grad der Verwirklichung der Menschenrechte. Auch ein blödes Thema natürlich. Aber für eine Reise nach Paris war ich da auch bereit, darüber zu sprechen. Und wurde abgelehnt. Mhm. Und dann wurde im Januar 88 luden die mich wieder ein. Und da ich dann Kollegiumsvorsitzender werden sollte, hatten sie Hemmungen, Nein zu sagen. Aber zitterten die ganzen Tage, bis ich wieder da war. Und dann hatte ich mehr Rechte. Ich konnte zum Beispiel zu dem Leiter der Abteilung Staat und Recht in der Bezirksleitung der SED Berlin sagen, ihr könnt den Frauen nicht sagen, sie müssen 60 Jahre alt werden und den Männern, sie müssen 65 Jahre alt werden, wenn sie das erste Mal in ihrem Leben Paris sehen wollen. Wir brauchen dafür eine Lösung. Hätte ich das vorher gesagt, wäre das ein Grund gewesen, mich nicht reißen zu lassen. Da ich aber wiedergekommen war, konnte ich mir das leisten. Und ich hatte großes Glück, der durfte einmal eine Reise nach Österreich machen. Also er war auch einmal im Westen. Und dann konnten wir uns auf dieser Ebene unterhalten. Das war wirklich ganz interessant. Jetzt, also ich glaube, er hat es im Grunde genommen eingesehen, aber er konnte es nicht zugeben.
Sie beschreiben jetzt sozusagen eine politische Kultur der DDR, wenn Sie jetzt auf die Gegenwart schauen. Sie haben als Alterspräsident in Ihrer Rede von Ihren Kolleginnen und Kollegen Anstand erwartet. Die dann gewählte Bundestagspräsidentin spricht bis heute immer von Haltung. Würden Sie sagen, es gibt jetzt gerade genau das, Anstand und Haltung im Miteinander der ParlamentarierInnen hier im Deutschen Bundestag?
Nein, nein. Das gab es schon 90 nicht. Aber die Kultur ist jetzt noch deutlich verschlimmert worden. Wir waren damals die Ausgegrenzten, sozusagen die Bösen, die Feinde etc. Aber wir haben uns so Schritt für Schritt dann doch eine Akzeptanz erarbeitet. Und jetzt haben wir eben die AfD. Und die tritt ja nicht auf wie wir. Wir waren ja ein bisschen verunsichert, was wir jetzt nur machen sollen, weil die meisten kamen aus dem Osten. Die aus dem Westen hatten natürlich eine ganz andere Haltung, ja. Und die sind überhaupt nicht verunsichert, die strotzen vor Selbstbewusstsein. Mhm. Die gehen so davon aus, dass sie sowieso bald die Regierung übernehmen etc. Und das verdirbt die Kultur. Ich werde Ihnen eine Sache erzählen, die ich spannend finde. Bei der parlamentarischen Gesellschaft gibt es unten, ich sage mal, eine Art Kneipe. Das ist ganz gut, da gibt es so einen Tresen und so weiter. Und da gibt es einen großen Raum und einen kleinen. Es gibt keine Anweisung, niemand hat was gesagt. In dem kleinen Raum sitzt immer die AfD. Und in dem anderen Raum sitzen immer von der CSU bis zur Linken alle. Und das ist interessant.
Das heißt, in dieser Kneipe gibt es eine Brandmauer.
Ja.
Also da funktioniert das.
Und es würde auch keiner von der AfD in den Raum gehen und keiner von den anderen in den anderen Raum gehen. Das finde ich ganz interessant, dass sich so eine Kultur dann festlegt in gewisser Einsicht. Mhm. Aber auf jeden Fall hat sich die Kultur im Bundestag verändert. Es gibt so viele Ordnungsrufe. Früher war ein Ordnungsruf so zweimal im Jahr. Ja, da war das etwas Besonderes. Heute ist das eine tägliche Erscheinung.
Mhm. Lassen Sie uns, bevor uns die Zeit davonläuft, noch einmal nach vorne schauen oder vielleicht sogar zweimal. Ich hätte eigentlich noch zwei Zukunftsfragen, nämlich 1990, und das ist der letzte Bezug zu dem wunderbaren Gauss-Interview. Werden Sie am Ende nämlich gefragt, was Sie vom westlichen System und dem Rest der Welt, so formuliert das, im Jahr 2000 erwarten, also 10 Jahre später. Sie erwarten da die Realisierung des demokratischen Sozialismus. Sie lagen da, glaube ich, ein bisschen falsch damals, aber was würden Sie sagen, von heute aus gerechnet, 2036, wo steht dann die Welt?
Das weiß ich logischerweise nicht. Es hängt von vielem ab. Das eine ist, wird die China die wirtschaftliche Führungsmacht? Wenn China das bis dahin wird, heißt das, sie bestimmen auch die Leitwährung etc. Also man muss sich dann immer überlegen, alle Konsequenzen, die das hat. Das zweite ist, dass es entweder viele kleine in Anführungsstrichen, kriegerische Auseinandersetzung gibt oder doch eine große. Ich glaube, dass die große noch verhindert werden wird, weil es immer noch auch im Militär Leute gibt, die Grenzen ziehen. Zum Beispiel darf ja eben weder Putin noch Trump allein die Atomwaffen einsetzen. Da brauchen sie immer noch die Zustimmung von jemandem. Die versichern dann Chinesen, dass sie die nicht erteilen werden etc. Also da gibt es so, auch da solche Sachen. Aber eins ist wahr, der Kapitalismus stößt an seine Grenzen. Und zwar komischerweise nicht, wie die Linke immer dachte, wegen der sozialen Frage, wo die ja wirklich steht, sondern vor allen Dingen wegen der ökologischen Frage. Dass du einen Produktionsprozess verbietest, der sich rechnet, ist antikapitalistisch. Das ist antikapitalistisch. Deshalb fällt es dem Bundestag, also der Mehrheit im Bundestag, auch so wahnsinnig schwer. Aber der Kapitalismus stößt jetzt auch an Grenzen. Nur sind die Vorstellungen von einem demokratischen Sozialismus sehr unterschiedlich. Also ich sage immer, die öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Verantwortung stehen. Ein Krankenhaus muss sich nicht in erster Linie rechnen, sondern in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Und das gilt eben auch für Bildung und Ausbildung, für Mobilität, für Kommunikation, auch fürs Wohnen. Auch für Teile der Kunst und Kultur und so weiter. Dann brauchen wir Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung und Ausbildung, Kunst und Kultur und Sport. Wenn sie die Chancen nicht nutzen, dann ist das ihre Verantwortung oder die Verantwortung ihrer Eltern. Aber wenn wir sie es gar nicht bieten, dann ist das unsere Verantwortung. Und zum Eigentum sage ich Ihnen auch, also öffentliche Daseinsvorsorge entweder ein öffentlichen Eigentum oder soweit es privates Eigentum ist, in öffentlicher Verantwortung. Anders geht es nicht. Dann gibt es die großen Konzerne. Die sind mir zu mächtig. Die würde ich verkleinern. Und wenn ich sie nicht verkleinert bekomme, müssen sie zumindest teilweise vergesellschaftet werden. Zum Beispiel
Belegschaftsmiteigentum und so, wie beim ersten FC Bayern Union. Das ist richtig gut bei Bayern Union. Die Mitgliedschaft hat da eine Menge mit zu entscheiden, etc. Deshalb gehören die auch nicht einem Prinzen. Ne? Das hängt damit zusammen. So, und alles dazwischen, das ist nun wieder meine Erfahrung aus der DDR, kann zum geringeren Teil genossenschaftlich und überwiegend privat sein, weil der Maurermeister ist doch besser als der VEB-Maurerei. Allerdings müssen die Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich besser abgesichert sein als gegenwärtig. Jetzt können Sie das ja von meinetwegen reformierten Kapitalismus nennen, aber ich nenne es einen demokratischen Sozialismus, wenn die Demokratierechte, die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit auf dem höchsten möglichen Niveau angestrebt werden und Schritt für Schritt auch realisiert werden.
Okay, also nochmal eine Weiterentwicklung der 1990-Antwort. Die letzte Frage geht ganz rasch. Sie geben auf Ihrer Website, ich glaube, als zweitwichtigste Mitgliedschaft die beim FC Union Berlin an. Deswegen natürlich die naheliegende Frage, wann scheidet Deutschland aus der Fußball-WM aus?
Also ich hoffe natürlich gar nicht. Aber wenn sie ausscheiden, sollte sich auch keiner das Leben nehmen. Es ist letztlich nur in Anführungsstrichen Fußballspiel. Leider habe ich wieder so viel Abendveranstaltung, dass ich mich jetzt schon ärgere, wie selten ich das sehen kann. Aber ich bin zu einer Kommentierung eingeladen worden und bin natürlich ein fantastischer Experte. Also ich gehöre zu denen, die vor dem Fernseher alles besser wissen, aber ich halt gar keine Sehr Ahnung habe.
Und Sie kommentieren in Deutschland das Spiel?
Ja, nee, das lassen Sie nicht zu.
Ah, okay.
Dann lassen Sie keinen Humor zu. Es muss sich um zwei andere Mannschaften handeln. Und da bin ich auch schon sehr gespannt.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Wir sind gespannt, wo wir in 4 Wochen stehen und in 10 Jahren. Das war jetzt auch das Ende unserer Staffel dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein und gewiss auf bald. Vielen Dank für Ihr Gespräch.
Auch alles Gute.
Danke, Gysi.